Es ist wieder Zeit für eine Extraladung Logistikgeschichten. Kaum jemand ahnt, wie viele völlig unterschiedliche Welten in der Handelslogistik erlebbar sind und wie prägend diese Branche für eine Karriere sein kann. Mein heutiger Gast gibt dazu Einblicke aus erster Hand. Er war unter anderem bei Walmart, dem größten Einzelhändler der Welt. Aktuell ist er Director of Logistics bei Europas größter Gartencenter-Kette. Mit ihm möchte ich unter anderem über die Logistik von Mode, Sport, Büchern sprechen und darüber, mit welchen Facetten der Handelslogistik er sich heute beschäftigt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Jörg Hoppe.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch auf das Gespräch mit dir, Pegali. Wird bestimmt eine spannende Geschichte, mal eine kleine Reise durch die Geschichte von meiner Welt hier.
Absolut, wir werden heute viel über Handel sprechen. Vorher die Frage, wir nehmen heute im Dezember auf und für die Hobbygärtner unter uns heißt es jetzt, ja, Pflanzen vor Frost schützen, das letzte Laub zusammenräumen, vielleicht die Werkzeuge noch pflegen. Aber für dich als Director Logistics hast du wahrscheinlich einen anderen Blick auf den Dezember.
Ja, da bin ich tatsächlich mehr so der Kunde von morgen schon. Also wir sind gerade sehr stark in der Vorbereitung für das kommende Jahr. Wir haben natürlich nicht nur Garten, sondern auch alles, was dazugehört. Und von daher rollen gerade richtig Container auf uns zu aus Fernost, sehr viele auch, so wie wir Gartenmöbel, Gartenwerkzeuge, Dekorationsartikel fürs Frühjahr besorgen. Und mein persönlicher Job ist jetzt gerade noch so ein bisschen so die ganzen finanziellen Themen noch für nächstes Jahr zu sichern. Personal einzustellen, beziehungsweise auch das Ganze auch freizugeben, dass wir das auch machen können, die Budgets dafür herbekommen. Und das ist gerade eine spannende Phase. Das ist für die Geschäftsführung und für diesmal die Verantwortlichen von denen, also die ganz harte Phase und operativ, wie gesagt, bereiten wir alles fürs nächste Jahr vor, damit der Garten auch wirklich schön werden kann.
Das heißt, während für die meisten von uns bezogen auf jetzt nicht, ich nehme mal den Aspekt Garten, während die Zeit eher ruhiger wird, wird quasi bei euch schon hochgefahren.
Ja, absolut. Und ich sag mal, wir haben natürlich im Handel so in vielen anderen Bereichen eher so das Weihnachtsgeschäft. Das ist für ein Gartencenter auch da, aber natürlich im kleineren Rahmen. Da gibt es ein paar Weihnachtsmärkte, es gibt den Advent. Wir haben auch sehr viele Themen natürlich, wo der Kunde sich das zu Hause noch ein bisschen schöner machen kann. Aber das ist natürlich von der Wichtigkeit für uns als Gartencenter natürlich ein netter Ausklang, der auch dem Kunden wahrscheinlich sehr schön gefällt. Aber das ganz große Geschäft, ich sag mal, die ganz große Saison ist für uns natürlich dann immer erst im Frühjahr dann der Fall. Also ab März geht das dann los, bis in Mai, Juni rein. Also da haben wir wirklich den meisten Druck und da kommen auch die meisten Kunden zu uns rein. Also für den Winter, ich denke mal, da gibt es halt viele andere Firmen, die da noch ein bisschen mehr Stress haben als wir.
Nimm uns so ein bisschen mit. Jetzt hast du schon so ein bisschen die Saisonalität angesprochen in deinem Job.
Jede Logistik ist ja so ein bisschen anders aufgestellt. Das heißt so jetzt bei denen, die Logistik umfasst halt alles, was Warenbeschaffung betrifft. Also die Ware kommt ja von einem Lieferanten. Das kann aus Fernost sein, das kann aber auch aus der Nachbarschaft sein. Das heißt, damit starte ich mit der Beschaffungslogistik. Dann geht das weiter über die ganzen Warehousings und denen hat halt eben nicht nur eine Kategorie von Produkten, sondern mehrere Kategorien, die verschiedene Anforderungen haben. Das heißt so, das sind dann Online-Warehouses, Fulfillment, das ist die Ware, die halt eben nicht eine frische Ware bedeutet, also ist mal alles, was man nicht gießen muss. Und dann gibt es natürlich nochmal einen Pflanzenhandel, der hat mit Gewächshäusern natürlich viel zu tun. Das heißt, da brauche ich Licht und Temperaturen. Und nebenbei macht Dena ja auch noch zwei, drei andere Sachen. Das sind zum Beispiel auch eine Großhandelsabwicklung, wo ein Produktionsbetrieb ja auch einen Logistikdienstleister benötigt. Das habe ich auch noch dann in meinem Beritt. Und wir bedienen auch noch ein paar Agrarkunden, also Landwirte, wo wir auch das Fulfillment machen für die Landwirte. Und damit das ein bisschen ein kleines, schönes Geschmäckle bekommt, darf ich mich sogar um das Recycling bei uns kümmern. Das heißt also alles, was der Markt nicht benötigt, aber als Wertstoff wirklich dann auch noch herhalten kann, also Holz, Styropor, Plastik, Papier etc. Das führen wir tatsächlich zentral zurück und verwerten das. Das macht auch für mich einen sehr schönen Umweltcharakter aus, dass man wirklich nicht die Wertstoffe einfach irgendwo hingibt, sondern dass man die tatsächlich auch wirklich verwerten kann und dann gut komprimiert, gut gesammelt und sortiert dann auch an Aufkäufer oder ich sag mal Verwerter dann weitergeben kann. Das ist so mein Aufgabenbereich. Es gibt halt andere Firmen, die Logistik etwas anders verstehen nochmal und andere Teilbereiche mit reinnehmen. Aber das ist so mein Aufgabenportfolio. Ja, und da kümmere ich mich und arbeite mit meinen Kollegen daran, dass wir erstmal just in time, ne, also Ware am richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Platz dann auch vorbringen. Das ist unser Challenge jeden Tag. Und das versuchen wir zu erreichen.
Würdest du sagen, dass wir in den letzten Jahren, dass in den letzten Jahren mehr Gärtner ins Leben gerufen wurden? Also ich denke an die Zeit, wo ja zur Corona-Zeit zum Beispiel alle froh waren, wenn sie rausgehen konnten und Aktivitäten gefunden haben.
Ja, also Corona war mit Sicherheit nochmal so ein schöner Push für die Gartenbranche, erstmal den ganzen Baumarktbereich, wo wir uns ja auch so ein bisschen zugehörig fühlen, dass einfach der Kunde, wo er eben nicht raus konnte, wieder ein bisschen Wertschätzung für seine Garten, für sein Haus, für sein, ich sag mal, direktes Lebensumfeld gefunden hat. Das hat uns natürlich auch ein bisschen nach vorne gebracht. Jetzt ist natürlich der Push ein bisschen abgeflacht. Das merkt man natürlich auch, dass der Garten stimmt, die Terrasse ist schön, man hat sich zu Hause schön gemacht, man hat alles repariert, was man reparieren wollte. Da ist schon ein kleiner Unterschied zu dem, was es zur Corona-Zeit war. Aber ich würde mal sagen, allgemein ist das Thema doch ein bisschen weiter geworden, als es früher war.
Mit deinem Team, beziehungsweise du sitzt in Bayern und steuert das Ganze für Europa letztendlich.
Genau, also Dena ist der Firmensitz ist in Rhein am Lech. Das ist so 30 Kilometer nördlich von Augsburg und man hat den Firmensitz halt auch stetig beibehalten. Und als dann das Wachstum stärker wurde, hat man auch jetzt nicht irgendwie versucht, den Firmensitz zu verlegen. Ist hier wirklich im Ort, was ein recht kleiner Ort ist, dann gut angekommen, hat auch eine gute Unterstützung von Politik und von Mitbürgern. Und man muss auch sagen, dass wir wirklich eine sehr gute Regionalität schaffen, dass wir halt eben auch gute Mitarbeiter bekommen, was ja für uns als Logistiker wichtig ist. Also da ist, kann man schon so schön sagen, People's Business angesagt und ist dann ganz viel, dass dann auch Mitarbeiter A sehr lange bei uns sind, auf der anderen Seite auch schon dann wieder die nächste Generation mit ranwächst. Also da kenne ich ganz viele Beispiele auch bei mir im Betrieb, die wirklich so in der dritten Generation, genauso wie die Webers schon in der dritten Generation hier unterwegs sind, auch dann hier schon bei uns sind. Und das macht auch so ein bisschen so den Charakter von Dena aus, dass es einfach so ein Familienbetrieb ist, der trotzdem mal schon deutschlandweit und österreichweit auch ein gewisses ja, Bekanntheitsgrad mitbringt.
Du kommst ja ursprünglich aus NRW.
Ja, tatsächlich. Also ich bin aufgewachsen in Ruhrpott, wie man so schön sagt, also in Nähe Dortmund und habe dann meine Karriere bei C&A nach dem Abitur begonnen. Da habe ich dann so ein Trainee-Programm gestartet, was aber gar nicht in Richtung Logistik unterwegs war. Also das Trainee-Programm bei C&A geht eher auf den Handel, also auf Textilhandel, Textileinkauf, Textilmanagement ein. Und habe dann da 1992 meine Karriere begonnen, habe das dann in München direkt gestartet, an der Kaufinger Straße, also direkt weit weg von zu Hause auf nach Bayern, wo ich jetzt wieder gelandet bin. Da schließt sich vielleicht auch hoffentlich mal der Kreis. Und habe dann ganz klassisch so im Verkauf gelernt, wie man Ware präsentiert, wie man Kunden bedient, wie man eine Kasse abwickelt, wie man eine Verwaltung von einer Filiale macht. Und da wird man wirklich durch alle Bereiche einmal durchgeschleust und auch durchs Lager. Und das war dann irgendwie für mich so das erste Mal so ein Berührungspunkt mit Logistik. Das war so nach, ich sag mal so 1,5 Jahren in meiner Laufbahn. Und das fand ich schon ganz spannend. Hab trotzdem noch nicht drüber nachgedacht, dass ich das mal machen würde. Und dann kam plötzlich irgendwie eine Diagnose, ich hätte eine Farbsehschwäche. Und die Farbsehschwäche hat dann mein Chef darauf angesetzt und sagte, ja Mensch, so kannst du jetzt aber nicht wirklich mit Ware irgendwie umgehen und Ware vielleicht einkaufen, Ware präsentieren. Und dann hat man mir angeboten, ich könnte ja das Thema Filialleitung vielleicht eher machen, so eher Personalmanagement, fand ich dann auch ganz spannend. Und dann gab es keinen Job. Und dann hat man mir gesagt, ja Mensch, das tut mir echt leid, wir schaffen jetzt gerade keine Position für dich zu finden in einer Filiale irgendwo bei C&A. Wie sieht's denn aus? Kannst du auch in ein Lager gehen? Und da habe ich gesagt, naja, das kann ich mir mal angucken. Ich habe es ja schon bei einer Ausbildung kennengelernt. 4 Monate lang war ich damals schon da und habe dann tatsächlich dann den Schritt in eine Zentralauszeichnung, so heißt es bei C&A, dann gewagt. Und dann bin ich in Schifferstadt in die Logistik eingestiegen. Das ist so in der Nähe von Speyer. Und da haben wir dann wirklich, wirklich alles von Anfang an gelernt. Also wirklich nochmal durch alle Bereiche durchgegangen. Und am Ende habe ich dann die Frage bekommen, es gab da einen neuen Job irgendwo auch in der Nähe. wo ich in die Filialleitung gehen konnte. Und dann sagte mir dann der Filialleiter, ich könnte jetzt dann und dann auch anfangen bei ihm und ob ich das denn möchte. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich so wohl gefühlt in der Logistik, dass ich dann auch gesagt habe, nee, das möchte ich tatsächlich nicht. Also ich möchte ganz gerne in der Logistik bleiben und mich da weiter austoben, weil es einfach Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten, mit der Technik sich irgendwie auseinanderzusetzen, Warenströme, also mit ganz vielen verschiedenen Sachen auseinanderzusetzen. Die Filiale war mir dann schon fast ein bisschen zu einseitig. Und dann habe ich da tatsächlich auch meine Karriere verfestigt in der Logistik. Also das war mein Start und dann habe ich bei C&A noch 3, 4 weitere Standorte kennengelernt. Mit allem, was dazugehört, also die verschiedenen Sprachen in Deutschland, also Pfälzerdeutsch, Berliner Deutsch, Schwäbisch, also da bin ich in diversen Sachen, auch mal in Hannover mit reinem Deutsch unterwegs gewesen und habe dann die Mentalitäten auch schön kennenlernen dürfen, was dann auch so ein bisschen auch das Ganze auch abrundet. Also der Mensch ist halt eben das Wichtigste, also ohne die Leute funktioniert es halt eben nicht. Auch mit toller Technik hilft der Mensch dann am meisten weiter tatsächlich am Ende des Tages.
Das heißt, du bist erstmal in dein Trainee-Programm eingestiegen und hattest erstmal gar keine Vorstellung oder keine Berührungspunkte zur Logistik und am Ende hat sich herausgestellt, das ist dann dein Weg. Was hat dich so fasziniert? Also wenn du an den noch jüngeren Jörg denkst von damals, was hat dazu geführt, dass du beim Thema Lager, beim Thema Logistik tatsächlich hängen geblieben bist?
Ja, also zunächst hat mich das ja wirklich so interessiert, diese Technik, also wie Ware sich von A nach B bewegt. Und das waren natürlich jetzt mal Textilien, da war sehr viel Hängetextilie auch mit dabei, da ist sehr viel, ich sag mal, Fördertechnik auch schon mit integriert gewesen. Und ich habe für mich damals, das war ja schon, na, 1995 habe ich damit angefangen, hier nicht so der Bereich, der wirklich gut durch Studien begleitet war. Das heißt, man konnte wenig richtige Fachleute da kennenlernen und finden. Das waren viele Leute, das waren entweder Ingenieure, die nur die Technik kannten, oder es waren Leute, die so wie ich halt einfach so reingerutscht sind, mehr oder weniger aus Versehen. Und hatte das Gefühl, dass viele Leute sich damit gar nicht so auseinandergesetzt haben. Die wurden da rein befördert in so eine Funktion, haben sich halt irgendwie ja darauf verlassen, dass es irgendwie funktioniert. Und ich habe gemerkt, da ging halt auch mehr. Und obwohl ich quasi der Jüngste war, es gab 10 Lagerstandorte bei C&A, hatte ich das Gefühl, immer wenn neue Themen aufkamen, man hat gerne mit mir das nochmal probiert, weil einfach da ist immer die Bereitschaft da war, was Neues zu probieren. Ich habe ein Team damals gehabt, was auch Spaß dran hatte, dann auch mitzumachen, also neue, sag mal, Never-Out-of-Stock-Lager aufzubauen, mit neuen Techniken kommissionieren, ganz andere Geschwindigkeiten hinzukriegen, ganz andere Warenverfügbarkeit aufzubauen, letztendlich für den Kunden am Ende des Tages. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Hab halt gesehen, da geht halt auch viel mehr. Und dann war neben der technischen und diesmal auch systemischen Komponente für mich immer der Mensch das Wichtigste. Und das gefällt mir halt heute noch, weil den Menschen muss man ja voll mitnehmen bei solchen Sachen. Sehr viel Veränderung und heute reden wir von KI, gestern haben wir von irgendwelchen Never-Out-of-Stock-Lägern gesprochen und autonome Fahrgeräte, Hochregalläger, automatische Hochregalläger. Und das, wenn man so zurückgeht, hat man ja wirklich ja, hauptsächlich geguckt, dass man den Menschen gute Informationen bietet, damit er gut arbeiten und kommissionieren kann. Heutzutage ist der Mensch mehr da schon fast der Überwachende von so großer Technologie. Oder man hat so Abwicklungen, die halt eben ein bisschen manueller funktionieren, aber dann ist der Mensch halt eben noch mal wichtiger.
Ja, spannend. Das heißt, letztendlich Stärken, die dich damals in die Logistik gebracht haben oder Türen da geöffnet haben, sind auch Dinge, die du heute noch in deiner Verantwortung weiterhin nutzt und umsetzt.
Genau, also das ist wirklich so, man muss halt irgendwie so dieses Interesse haben, stetig am Puls der Zeit zu bleiben. Und wenn man da, also da ist wirklich Stillstand, Rückschritt sofort. Also die entwickelt sich sehr stark, die ganze Welt, auch in der Logistik. Es wird viel globaler, es gibt viel mehr Technologien, die einen wirklich schneller und besser machen können, viel informierter vor allen Dingen. Das ist halt eben das Wichtige. Und diese ganzen Nebenkriegsschauplätze werden ja immer kleiner, weil man so die einfachen Aufgaben ja wirklich der Maschine übergeben kann. Also dank IT oder KI kann man wirklich einfache Verwaltungsaufgaben wegdrücken, kann sich viel mehr auf das strukturierte Vorgehen, strategische Vorgehen konzentrieren. Auch die Mitarbeiter werden dadurch dann auch schneller und produktiver. Und Das macht es halt eben aus, dass ich jetzt in den letzten 30, 33 Jahren kaum Stillstand hatte. Und wenn man da dran bleibt und die Unternehmen bieten einem auch die Möglichkeit, und da hatte ich halt eben für mich so als ganz große Chance damals Walmart auch dann bekommen, dass ich da hinwechseln konnte. Das war eine Firma, die halt einfach 2000 schon Technologien im Einsatz hat, wo viele Unternehmen dieses Jahr erstmal draufkommen auf solche Sachen, also 20 Jahre später, 25 Jahre später, sich damit beschäftigen, gerade sowas halt einzuführen. Also jetzt nicht unbedingt wir, aber da kenne ich viele Firmen, die einfach da noch hinter Walmart von 2000 waren. Wenn man sich dann überlegt, wie so eine Firma sich jetzt weiterentwickelt, das ist natürlich dann auch super. Und ich habe da halt tiefste Einblicke bekommen, wie auch ein Sam Walton gedacht hat, also der Gründer von Walmart, warum dem die Logistik so am Herzen lag. Und wenn man das als Händler, als Kernkompetenz mitbegleitet und sagt, okay, so Logistik ist halt mein USP, weil ich mache das genauso, wie ich das für meine Filialen, für meine Kunden brauche, dann macht das auch Spaß, dort zu arbeiten. Wenn man so ein Beiwerk nur ist, so ein lästiges Übel, nur so eine Kostenstelle, dann muss ich sagen, das ist nicht die richtige Art und Weise, wie man die Logistik im Handel dann auch sieht. Das muss man dann schon wirklich als Kerngeschäft und als Kernkompetenz für sich dann titulieren.
Was waren denn 2000 so Themen, die ganz innovativ waren, die Walmart gerade eingeführt hat, wo du dann dazugekommen bist und was dich so beeindruckt hat?
Also Walmart hat damals schon sehr viel mit Fördertechnologie gearbeitet, also wirklich Ware, wo sie kommissioniert wurde aus dem Lager, dann möglichst schnell und effizient dahin zu kommen, wo die Ware dann verpackt wird, also versandt wird an die Filialen. Und die hatten Pick-to-Light-Module im Einsatz, Put-to-Light-Module im Einsatz. Was sie noch nicht hatten, waren so automatische Hochregalläger, da waren die noch nicht ganz so weit. Aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es das auch nicht so wirklich. Und da ging es dann langsam mit der Robotik los. Also ich habe dann auch mir Läger angeguckt, die haben dann so Depalettierungsroboter dann auch angefangen zu nutzen schon. Und das war 2002, 2001, 2002, sowas in der Richtung. Und das fand ich schon damals wirklich sehr weit vorne. Wenn ich überlege, ich habe mir jetzt vor 3 Wochen, vor 4 Wochen bei Albert Heijn eine Abwicklung angeguckt, wo man einen Roboterarm gerade getestet hat. Wie kann der Roboterarm am besten Ware von A nach B von zwei verschiedenen Handlings-Units dann rein und raus tragen. Da muss ich sagen, da war Walmart schon früher relativ weit vorne. Und das sind natürlich jetzt Feinheiten, die jetzt gerade gemacht werden, die dann im Zusammenhang mit einem Autostore zum Beispiel jetzt gerade gemacht werden. Aber das war schon für mich damals schon interessant, sowas schon zu sehen. Und das habe ich danach nicht unbedingt überall wieder gesehen. Also das hat für mich schon zumindest gezeigt, was ist alles möglich in dieser Welt. Und ja, je nachdem, in welcher Branche man unterwegs ist, kann man da wirklich auch noch von damals sogar noch profitieren von meinen Erfahrungen.
Was würdest du sagen, warum tun sich andere Unternehmen dann ein bisschen schwerer, so schnell wie in Walmart dann auch Innovation einzuführen? Was können da so die Showstopper sein?
Also das Kernproblem, glaube ich, ist, dass viele Firmen einfach so eine Kernkompetenz Logistik nicht unbedingt so sehen, sondern einfach im Handel ihr Fokus natürlich auf den Kunden ist. Sie gucken sich natürlich an, dass sie die Ware, die richtige Ware günstig beschaffen in richtigen Mengen. Also das ist dann so mehr der Handelsfokus. Da muss die Logistik halt irgendwie funktionieren. Und die meisten, sind mal CEOs, Eigentümer, die kommen nicht unbedingt aus der Logistik. Und jetzt bei Walmart war es wirklich tatsächlich so, Sam Walton hatte relativ früh für sich erkannt, dass Informationen und Warenfluss, ich sag mal, die Macht waren. Und sein Credo war, ich kaufe die Ware heute ein, ich zahle die in 60 Tagen. In der Zeit habe ich sie aber schon zweimal verkauft. Das heißt, er hat quasi aus diesem Cashflow gearbeitet und damit er das hingekriegt hat, war für ihn ganz wichtig, aktive Kommunikation, aktiven Warenfluss schnell gestalten, Informationslage, also Bestände zum Beispiel wirklich klar zu haben. Und da war für ihn die Logistik ein Kerngeschäft tatsächlich. Und das war so sein Enabler, wirklich seinen Umsatz und seinen Profit hochzutreiben. Und hat sehr schnell schon angefangen, die haben ja einen Satelliten, glaube ich, in den 90er Jahren schon ins All gejagt, um einfach ihre Kommunikation mit den Filialen, mit den Lägern auch zu optimieren und zu beschleunigen. Und das macht natürlich nicht jede Firma. A, kann sich es nicht jeder erlauben. Und man hat halt, ist mal nicht so den Fokus darauf, dass das echt ein Winner, so ein Game Changer sein kann. Und da sind natürlich die Firmen, die lange eingesessen sind, nicht willig unbedingt da nochmal so richtig Geld auszugeben, weil Logistik kostet halt auch Geld, aber sie bringt letztendlich auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, wenn sie gut funktioniert. Wobei es gibt schon viele, sehr viele gute Logistiker natürlich.
So, und du bist bei Walmart ziemlich schnell aufgestiegen, ne? Also du bist da sehr schnell in höhere Verantwortung gekommen.
Ja, da hatte ich dann tatsächlich, also ich bin da angefangen als Operations Manager, Logistics, so hieß das. Das heißt, ich habe eigentlich die Dienstleister gesteuert, hatte da einen großen Dienstleister für die ganze Hardware, hatte zwei, drei kleinere Dienstleister für Kühlprodukte, Tiefkühlprodukte, zum Beispiel Obst und Gemüse. Das heißt, die waren mehr am Einkauf dran als an der Logistik, als an mir. Dann hieß es aber, dass dann ein Importleiter ist dann gegangen. Dann habe ich quasi die Importabteilung gleich noch mit übernommen, habe dann so eine Art Head of Operations and Import, also quasi eine Doppelfunktion gemacht. Und dann hat mein Chef gekündigt. Und dann habe ich gesagt, naja, bevor ich jetzt einen neuen einarbeite, eigentlich kann ich den Job ja auch machen. Und das habe ich irgendwie aus Versehen wahrscheinlich zu laut gesagt. Und ja, dann auf einmal bekam ich einen Anruf von dem damaligen COO, von Hubertus Rick hieß der damals. Und dann sagt er, also, Mensch, Jörg, sitzt du gerade? Ich so, ja, wieso? Wir haben uns jetzt gerade entschlossen, du machst jetzt ab dann und dann auch den Logistikdirektor, weil du hast ja gesagt, bevor du dich mal neu einlernst, dann machst du es lieber selber. Wir haben uns die Idee mal zu Herzen genommen und haben uns überlegt, wir trauen dir das zu und wir bilden dich da auch hin, dass du das auch wirklich dann im Kreuz hast. Also da habe ich dann auch wirklich tolle Seminare mitmachen können, war auch viel in den USA immer wieder, habe da Leadership-Seminare mitgemacht. Also es war wirklich toll und hatte dann auch Zugang zu CEO von Walmart, zu vielen leitenden Persönlichkeiten. Und das waren ja wirklich auch tolle Persönlichkeiten, die man da kennengelernt hat, die in Amerika auch Walmart wirklich groß gemacht haben, beziehungsweise auch weltweit groß gemacht haben. Also es war ja nicht nur Amerika, sondern sehr stark Mittel- und Südamerika, war sehr viel im Bereich, auch damals in Asien unterwegs, also Südkorea, Japan, China. Und das war wirklich eine tolle Erfahrung, so dieses globale Team auch kennenzulernen und auch so eine Firma mit so viel Spirit und auch tatsächlich noch so dieses Gefühl für den Kunden, Gefühl für den Mitarbeiter auch zu haben. Also es hat wirklich Spaß gemacht.
Was muss man denn persönlich einbringen, beziehungsweise ja, vielleicht aufgeben, um so eine Verantwortung zu übernehmen, um sich da so zu investieren?
Ja, das war natürlich auch so ein Zwiespalt, den man selber in sich trägt. Das war natürlich für mich relativ früh. Ich war damals, ich glaube, 28, als ich diesen Logistikdirektor dann gemacht habe, also den Titel bekommen habe und die Aufgabe bekommen habe. 29 Jahre alt war ich, glaube ich, genau. Und zu dem Zeitpunkt war natürlich das Thema auch nebenbei Familiengründung. Die kam dann halt auch irgendwann mal. Und ich weiß, unser erster Sohn, der wurde geboren, hatte ich einen Termin mit unserem europäischen Overhead, also die ganzen Führungsstrukturen von Europa waren gerade da und an dem Tag hat meine Frau mir gesagt, sollte ich mich der sehr bereit halten, weil es könnte knapp werden. Und dann kam der Anruf. Das heißt, ich saß da mit der Führungscrew von Europa gerade in so einem Termin und dann musste ich plötzlich da schnell raus. Und dann ging es halt auch los, dass man natürlich das Thema Familie irgendwie auch mit drin hat, das Kind. Und ja, das war schon ein kleiner Spagat, den man machen musste. Auf der einen Seite hat man ja auch kein 0815-Job, wo man nach 8 Stunden nach Hause gehen kann. Man hat schon viele lange Stunden gemacht, wobei ich immer versucht habe, möglichst früh da zu sein, um dann abends ein bisschen mehr Zeit zu haben. Aber abends war dann auch meist erst ab 7, 8 Uhr. Das ist also tatsächlich eine Work-Life-Balance, wie das vielleicht Generation Z oder andere Leute gerne haben. Das ist in dem Sinne wirklich nicht machbar. Also da muss man schon wirklich investieren in seine eigene Zeit. Und da muss man einen Partner haben, der halt auch das mitträgt. Also das ist natürlich auch nicht selbstverständlich. Und da hatte ich glücklicherweise auch die richtige Partnerin. Und wir haben jetzt mittlerweile 3 Kinder, die jetzt auch schon langsam wieder ausziehen. Also von daher, dass es ganz gut funktioniert hat, kann man sagen. Aber das waren bestimmt 3, 4 sehr intensive Jahre, wo ich dann mich erstmal freischießen musste. Also man lernt viel, man hat viele Verantwortungen, man ja, reist viel und das ist natürlich schon nicht ganz so einfach. Also da kann man sich nicht nur auf zu Hause konzentrieren. Und irgendwie muss man auch noch ein bisschen auf sich selber achten, dass die Gesundheit stimmt, dass man eine Ausgewogenheit mit reinbringt. So mentale Stärke braucht man schon dafür und man muss halt eben auch seinen Ausgleich mental auch irgendwie für sich selber finden.
Das hast du dann gut hinbekommen bei Walmart, und dann wolltest du weitere Bereiche der Handelslogistik noch sehen. Was kam danach?
Ja, also Walmart hat ja dummerweise irgendwann nicht das ganz große wirtschaftliche Geschick gehabt, in Europa bzw. in Deutschland halt wirklich weiterzukommen, hat das Ganze ja verkauft. Und ich hatte dann die Chance, zu O'Neill zu wechseln. Das ist ein Sporthersteller, eher bekannt so aus dem Surfbereich, auch teilweise im Snowboard- und Skibereich unterwegs. Und da bin ich dann nach Holland gewechselt, bin mit damals dann zwei Kindern und meiner Frau dann nach Holland gezogen. Das war einfach für mich, weil ich selber halt eben sehr gerne Skifahre, Snowboarde, ich gehe gerne Windsurfen, Wakeboarden. Das war so ein bisschen, ja, so mein Homecoming. Also ich konnte die Logistik global verantworten von einem Produkt, was ich jeden Tag in meiner Freizeit total gerne nutze. Das war für mich natürlich eine ganz tolle Herausforderung. Logistik war das eine, das war das, was ich konnte. Natürlich anderes Umfeld, mit holländischen Kollegen arbeiten, in Holland leben, mit einem Dienstleister, der in Belgien saß. Ich hatte aber auch Märkte in Südafrika und Australien, die damit zugehörten, Nordamerika. Das war schon eine tolle, interessante Herausforderung. Und halt eben nochmal nebenbei genau das zu machen, wo man sagt, okay, ich lerne die Leute kennen, die einfach die besten Snowboarder, die besten Wellenreiter, die besten Wakeboarder der Welt sind. Und mit denen tatsächlich mal abends sich mal in Ruhe zu unterhalten, weil die halt eben für Team O'Neill quasi gestartet sind, weil wir als Sponsor dann sie halt eben unterstützt haben. Und das ist natürlich eine ganz tolle Erfahrung. Also ich erinnere mich an Situationen, wo ich dann in Verbier bei den Big Mountain Pros war und mit Jeremy Jones, das ist einer der besten Snowboarder der Welt, abends dann gemütlich ein Bier getrunken habe und am nächsten Tag mit dem auf der Piste gefahren bin. Allerdings nicht da, wo er runtergefahren ist, weil das war dann dieses Big Mountain Pro, das geht halt entsprechend steil runter. Da sollte man schon genau wissen, was man macht und auch gut sein, sehr gut sein, sonst macht man das besser nicht. Und war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen.
Das heißt, du hast quasi dann deine Leidenschaft mit der Fachkenntnis Logistik vermengen können in der Zeit.
Ja, das war wirklich toll. Also leider hat meiner Frau das Thema in Holland nicht ganz so gut gefallen. Und da muss man auch wieder sagen, da muss man immer so den, ja, den Unterschied zwischen Familie, was ist einem besonders wichtig, natürlich dann irgendwie machen. Da ist halt Family First am Ende des Tages. Und wir haben mal halt den sozialen Anschluss nicht so richtig hingekriegt. Wir waren da vielleicht zu optimistisch oder haben es vielleicht ein bisschen anders angegangen, so dass wir dann nach 2,5, fast 3 Jahren dann gesagt haben, okay, dann beenden wir dieses Kapitel mit Holland. Leider nicht, also nicht wegen O'Neill leider, sondern eher aus privaten Gründen. Und dann sind wir wieder zurück in die alte Heimat gegangen. Das war dann bei Düsseldorf, da bin ich zur Peek & Cloppenburg Gruppe gegangen, die halt Peek & Cloppenburg Düsseldorf und Wien unter sich haben. Und da war ich dann der Geschäftsführer von der Logistik, was dann einfach auch wieder Textil war, war eine ganz andere Welt. Ich sinnbildlich, ich habe das meinem Freund gesagt, ich habe heute die Badeschlappen ausgezogen und bin in den Anzug eingestiegen. Weil es gab auch keine große Unterbrechung zwischen diesen beiden Stationen. Also ich bin wirklich am Monatsende bei O'Neill raus und das war im September, also wo man auch noch Badeschlappen tragen konnte in Holland. Und bin quasi am 1. Oktober bei Peek & Cloppenburg gestartet und das war halt eine ganz andere Umgebung, ganz anderes Produkt, viel konservativer natürlich auch ein Familienbetrieb, was mir da auch wieder sehr gut gefallen hat, weil da gab es dann noch einen Herrn, einen Haru-Uwe Kloppenburg, einen John Kloppenburg, einen Henrik Kloppenburg. Also man konnte mit allen, ich sag mal, Nachfahren der Gründerväter auch wirklich noch arbeiten. Das ist auch eine tolle Erfahrung. Und es sind ja auch wirklich tolle Persönlichkeiten gewesen. Also es hat schon viel Spaß gemacht. Das motiviert mich auch, also in so einen, ich sag mal, klingt jetzt vielleicht blöd, ein DAX-Konzern einfach reinzugehen, wo man nicht so richtig weiß, treibt denn die Führungskraft auch das Thema richtig an, weil sie dahinter steht oder macht es halt fürs Geld? Und da merkt man halt eben, da die Familie will ja das Unternehmen weiter betreiben und das ist eine Brenningmeier-Familie bei C&A ist, ob das jetzt bei O'Neill war es halt auch ein Eigentümer nachher noch oben drüber. Ich habe den Jack O'Neill damals mal kennengelernt, also auch ganz tolle Persönlichkeit. Und dann halt bei Peek & Cloppenburg halt auch diese Unternehmerpersönlichkeit, die man so kennenlernt. Das macht dann schon dann wirklich Spaß, dann auch für so ein Unternehmen auch dann wirklich sich einzusetzen und ja, das Optimum rauszuholen. Also das, was ich halt dann in den Jahren schon gelernt habe, das war dann so 2000, jetzt muss ich überlegen, 9, 2010, sowas in Richtung. Da hat man ja schon so fast 15 Jahre Führungserfahrung in der Logistik gehabt. Das ist dann toll, wenn man das halt auch für ein Unternehmen weiterbringen kann und auch einsetzen kann.
Was waren denn damals so die Themen, als du zu P&C gekommen bist? Was war da gerade aktuell in der Logistik, sei es an Technologie oder an Konzepten, woran die Modebranche gearbeitet hat?
Wir haben sehr stark das Thema Lieferantenmanagement da vorangetrieben. Ich finde, das war auch ein ganz wertvolles Thema. Da habe ich auch später noch sehr lange dran von profitieren können, weil man einfach, wenn man den Lieferanten in seine Lieferkette wirklich besser mit einbindet, also auch lass ihn diese Informationen generieren, die wir sowieso nachher benötigen. Er muss sie sowieso auch machen, dass wir Plattformen gebaut haben, die tatsächlich auch dann durchgehen von Lieferantenproduktion, also mal Bestellübertragung an den Lieferanten bis hin an Auslieferung vom Lager an die Filiale dann gegangen sind, dass man da halt nicht diese Systembrüche hatte. Das war halt früher relativ normal. Ich habe dann eine Zolldokumentation gehabt, die war dann auch irgendwann beendet, dann ging das in das nächste System über, das nächste System hat wieder neue Informationen benötigt, aber hat nie die Sachen aus Schnittstellen von dem Vorsystem bekommen, also nicht wirklich durchgängig. Und das, da konnte ich ja bei P&C maßgeblich mit dran mitwirken. Das war für mich, glaube ich, das größte Projekt. Wir haben also auch sogar Lieferantenvideos gedreht, wo man denen erklärt hat, wie das System funktioniert, dieses Lieferanten. So ein B2B-Portal haben wir es genannt. Also so ein klassisches Order-Management haben wir da eigentlich aufgebaut. War wirklich toll und würde ich mal sagen, hat bestimmt 6, 7, 8 Jahre noch wirklich Bestand gehabt, bis dann andere viel größere Supply Chain Tools dann kamen, die dann aus dem Markt heraus also auch solche Gedanken gemacht haben, aber eben noch mal vollwertiger und intelligenter waren und sich natürlich nur auf sowas konzentriert haben. Wir haben das quasi mit eigenen Entwicklern aus der Peek & Cloppenburg IT dann gemacht. Das war wirklich cool, was wir da gebaut haben. Und ja, das hat uns, glaube ich, auch wirklich nach vorne gebracht. Ja, dadurch dann diese Internationalisierung machbar. Bis hin, dass man ein Office auch in Hongkong gegründet hat damals. Also da hat auch die Familie Kloppenburg sehr, sehr, sehr stark für eingesetzt. Und das Zweite, was bei P&C noch groß war, das habe ich zwar auch schon ein, zweimal vorher gemacht, das war ein Online-Shop. Also dieser Online-Shop von der Peek & Cloppenburg Gruppe, das war lange Zeit schwierig, sowas zu gründen, weil es gibt zwei Cloppenburgs, Peek & Cloppenburgs, einmal die Hamburger und einmal die Düsseldorfer, wo es ja immer so ein bisschen die Reibe, also nicht Reibereien, aber der Name ist halt eben der gleiche. Man muss halt irgendwie gucken, wie differenziere ich halt diese Shops voneinander. Deswegen war da diese Entwicklung des Online-Shops ein bisschen verzögert aus meiner Sicht, aber dann noch rechtzeitig. Also ich glaube, der Shop ist weiterhin sehr erfolgreich und so wie ich das sehe, haben wir da, glaube ich, viele Sachen richtig gemacht, weil die haben heute noch sehr viele Sachen, haben immer noch Bestand von damals. Und von daher, das war für mich dann auch nochmal so eine zweite große Herausforderung, weil man da wirklich auch mit tollen Online- Experten zusammengearbeitet hat aus England, da waren einige Leute dabei, tolle Entwickler, sowas hatte ich bisher auch noch nicht so nah erlebt, also den Online-Shop von O'Neill habe ich zwar auch mit aufgebaut, aber nur aus logistischer Sicht, da wurde mir nur gesagt, such den Dienstleister, den Rest kriegen wir schon irgendwie hin, bei P&C durfte ich wirklich von Anfang an da auch mit im Gremium sein und habe das auch sehr genossen, da diese Entwicklung mitzumachen und auch mit zu prägen dann auch tatsächlich und freue mich heute noch darüber, dass das immer noch Bestand hat. Weil das ist ja das Schönste, wenn man sagt, man hat es jetzt nicht für eine Zeit gemacht, wo man selber da war und der nächste hat es komplett umgeschmissen. Und ja, sehe halt immer noch, dass der Ablauf gut funktioniert und die gleichen Locations noch irgendwie da gewählt sind.
Es hat sich seitdem einiges getan in der Modebranche. Verfolgst du das noch ein bisschen?
Doch, total. Also ich bin eigentlich schon sehr lange Zeit in so Arbeitskreisen unterwegs. Da gibt es den Arbeitskreis Logistik vom Eurohandelsinstitut. Das ist, ich sag mal, ein Verband, wo viele Einzelhändler auch mit aktiv sind. Und da treffen sich die Logistiker von, ich nenne sie mal, die Edekas, den Takos, den Peek & Cloppenburgs etc. Und das Team, also diese Teilnehmer dieser Logistik-Arbeitskreise sind halt wirklich aus verschiedenen Branchen und erklären halt auch mal wieder, wie sie was so machen. Da sind halt natürlich auch einige Textiliten und die kennen mich natürlich auch von früher noch gut. Und da tauscht man sich wirklich gut aus. Also ich habe da auch gute Zugänge zu den operativen Abwicklungen. Man tauscht sich über Taschensorte aus, wie die funktionieren, was jetzt gerade in Ernstings Family zum Beispiel gerade macht. Also das sind tolle, tolle Entwicklungen, die man mitverfolgen kann. Umgekehrt finde ich es auch spannend, natürlich mal zu sehen, wie funktioniert ein Gartencenter, weil das ja nicht die klassische Abwicklung ist, die viele Logistiker kennen. Und von daher, das macht schon Spaß, sich da auch auszutauschen. Und dann bleibt man wirklich nah dran. Das kann ich auch wirklich nur jedem Logistiker empfehlen, weil wir sind irgendwie doch mal einzigartig. Jede Firma ist da ein bisschen anders, aber man kann sich so ein paar Sachen zwar abgucken, aber ohne gleich jetzt so eine Art Wettbewerbsvorteil oder Nachteil zu haben, ganz im Gegenteil. Also man kann Sachen mit beeinflussen und die sind jetzt heutzutage immer wichtiger. Antriebstechnologien zum Beispiel, dass da auch eine Bundesregierung auch so ein bisschen auf so Themen von uns dann auch mal hört. Also da fließen auch schon Ideen dann auch Richtung Berlin mal mit ein. Das macht dann schon Spaß und dann kann man auch schon, glaube ich, ein bisschen mitgestalten und nicht nur bei sich, sondern auch ein bisschen darüber hinaus.
Du hast Taco genannt, da warst du ja auch.
Genau, ja, man könnte schon sagen, ich bin ein bisschen rumgekommen. Also ich bin so Consultant Plus. Also meist habe ich so 5, 6, 7 Jahre in einer Firma geschafft. Also 7 Jahre C&A, 7 Jahre Peek & Cloppenburg. Bin jetzt 7 Jahre bei Dena. Zwischendurch habe ich noch einen vergessen. Walmart war ich, glaube ich, auch fast 7 Jahre, sowas in Richtung. Und da gab es halt mal ein paar Sachen, die mal kürzer waren. Bei Taco war ich tatsächlich auch 3 Jahre, 3,5 Jahre insgesamt. War auch eine schöne Zeit. Aber da habe ich tatsächlich aus familiären Gründen nachher dann auch mal gesagt, das müsste ich hier wenden. Da kam eine Krankheit dazwischen von der Familie. Und da muss ich auch sagen, ab und zu muss man auch dann der Familie den Vortritt geben, die halt sonst auch ab und zu mal hinterher steckt und sagt, okay, wir müssen ja irgendwie auch gucken, dass ich sag mal, die Familie insgesamt funktioniert. Und da hat dann tatsächlich die Familie ein bisschen mehr Druck oder ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von mir benötigt. Da muss ich dann doch mal zurückziehen. Aber Taco war auch eine tolle Zeit, weil spannend vom Umfeld, sehr erfolgreich, auch heutzutage noch sehr erfolgreich, finde ich. Tolles Produkt. Aber auch eine große Herausforderung, weil einfach eine europaweite Distribution dahinter steckt, eine internationale Beschaffung dahinter steckt, die wirklich eng getaktet ist, damit die Bestände nicht explodieren. Und aus meiner Sicht ein Händler, der wirklich gut ist, der hat seine Bestände im Griff. Und das kann man, glaube ich, bei jedem Händler so sagen, der die Bestände nicht managt, der hat eigentlich schon einen kleinen Nachteil, einen großen Nachteil. Und das konnten wir wirklich gut hinkriegen bei denen.
Jetzt haben wir sind beim Garten angefangen, wir sind jetzt in die Mode reingegangen. Gleich sprechen wir noch kurz über Bücher. Aber wir merken, dieses Thema Handelslogistik, das ist dein Thema.
Ja, absolut. Also ich finde, man braucht ja einen Treiber im Leben und das ist tatsächlich der Kunde. Am Ende ist es der Kunde, der einem natürlich den Umsatz bringt und damit halt den Ertrag und mit dem Ertrag halt auch das, wovon wir dann alle leben können und ich meine teure Logistik natürlich dann auch mit steuern darf. Ja, das ist ja ist schon spannend. Also wenn der Kunde da im Vordergrund ist und man weiß ganz genau, was der auch braucht und wie man den auch triggern kann, dann ist das wirklich ein Riesenvorteil und das macht halt eben Spaß, auch da wirklich drin zu sein. Und jetzt bin ich ja nur so ein Sandwich. Also es gibt einen Einkauf, der beschafft die Ware, dann komme ich als Logistik, danach gibt es den Vertrieb, der verkauft die Ware. Und wenn wir drei gut zusammenarbeiten, plus alles, was dazugehört, IT, Marketing, Controlling, Finanzen etc., also wenn das alles zusammenpasst, Personal, dann ist das wirklich gut, dann macht das auch Spaß. Und dieses komplexe Geschäft auch am Ende in Form eines Produktes zu sehen und den Kunden glücklich zu machen, dem was Sinnstiftendes zu geben. Mal mehr Bedarf, mal mehr Luxus. Also letztendlich die Blume ist mehr der Luxus, würde ich mal sagen. Also wenn es die nicht gäbe, das ist natürlich schade für die Umwelt. Aber auf der anderen Seite, wir sind ja schon so ein Produkt, was man nicht jeden Tag braucht. In der Lebensmittelbranche, da hat man natürlich ein bisschen mehr Relevanz, weil einfach man muss halt essen, man muss sich was zu essen kaufen. Das ist was anderes. Also wir versorgen letztendlich Ware oder Kunden mit Ware, die man haben kann. Das Tierzubehör, die Tiernahrung ist was anderes, die ist natürlich schon notwendig, aber Großteil unseres Sortiments ist halt in dem Sinne ein nice to have auf der Haben-Seite. Also von daher, das treibt mich wirklich in der Handelslogistik einfach an. Ich denke mal, wenn man dann, keine Ahnung, in der Petrochemie arbeiten würde als Logistiker oder in der Pharmaindustrie als Logistiker, das ist ja, ein anderes Metier, ganz andere Herausforderungen, auch tolle, spannende Aufgaben, aber da habe ich großen Respekt vor, was die Kollegen da machen. Aber ich fühle mich einfach motiviert durch das, was ich hier sehe. Und das Produkt, das muss halt irgendwie auch passen. Und da muss ich sagen, habe ich mir noch keine Kompromisse machen müssen, glücklicherweise auch. Bei der Mode war es jetzt nicht, dass ich sagen würde, ich stehe nicht zu dieser Mode. Ich habe diese Mode auch getragen oder die Textilien von den Herstellern. Und genauso, wenn wir jetzt vielleicht auf die Bücher zusammenkommen und zu sprechen kommen, muss ich sagen, ein Buch ist ein tolles Produkt und dass man das erfolgreich heutzutage noch halten kann, das hat Thalia wirklich auch gut hingekriegt. Das macht halt schon Spaß und so ein sinnstiftendes Produkt noch zu haben, was halt auch wirklich anders ist als eben diese schnelle Welt, die irgendwie links und rechts an einem vorbeifliegt.
Was ist dein Lieblingsbuch?
Oh, mein Lieblingsbuch, das ist tatsächlich so die Säulen der Welt, würde ich jetzt mal so spontan sagen. Und ganz
Von?
viele, ha, erwischt. Das kann ich, ja, das ist jetzt eine gemeine Frage.
Das
Tatsächlich, ich bin ja,
ergänzen wir dann. Aber ich verstehe
genau.
das. Mir geht's oft so. Ich kann mir die Namen der Bücher merken, aber nicht über die Autoren. Aber erzähl, warum ist das Buch für dich besonders?
Ja, es führt einen in eine ganz andere Welt, wo wirklich, ja, ich sag mal, so dieses, das Leben halt einfach noch so richtig auf das Wesentliche runtergebrochen wurde. Also klar, da waren ganz viele Intrigen auch mit dabei, wie sich die Welt da entwickelt hat, aber das fand ich schon, ja, für mich so, ich glaube, ich würde gerne in so einer Zeit leben oder hätte damals in so einer Zeit auch wirklich gerne gelebt, obwohl das natürlich kein Luxus war und das war ein sehr hartes Leben. Aber schon spannend, wie Leute einfach jahrelang an einem Projekt arbeiten, auch wirklich so nachhaltig sind und da nicht aufgeben, dass es dann auch wirklich irgendwann am Ende steht und funktioniert und sich ja fürs Gute durchsetzen am Ende des Tages. Also das fand ich wirklich toll und es war halt einfach super geschrieben. Und alternativ finde ich halt auch Kriminalromane super und so alles, was so ein John Grisham schreibt, so diese Mischung aus Realität und man merkt, aha, das habe ich gestern auch noch gesehen, wo ich in Prag unterwegs war. Und jetzt verstehe ich, warum dieses Symbol eigentlich was ganz anderes bedeutet und ich das einfach überflogen habe aus Versehen. Und jetzt weiß man plötzlich, was dahinter steht. Das ist natürlich auch spannend. Also ich merke es, wenn es natürlich eine Realität hat und gut geschrieben ist. Und das war bei Säulen der Erde ja auch so die Realität, die man aber eben nicht so kannte.
So, und die Logistik dahinter, der Buchmarkt ist ja nicht unbedingt der einfachste Markt. Was hast du denn aus der Zeit mitgenommen, aus logistischer Sicht?
Das Produktportfolio ist immens groß und wir gehen ja alle mal davon aus, dass alle Ware sich ganz schnell dreht. Aber das Buch ist halt sehr, sehr geduldig. Und wenn man so sich die Bücher anguckt, da hatten wir ein großes Zentrallager. Da waren schon relativ viele Titel drin. Ich glaube irgendwie 30.000, 20.000 verschiedene Titel. Und das waren die Schnelldreher. Und dann, wenn man sich aber als Vollsortimenter versteht, dann muss man natürlich dem Kunden auch alles anbieten. Also Lehrbücher, auch Bücher, die einfach ein paar Jahre alt sind. Und wenn man dann so im Markt anguckt, es gibt halt Großhändler, zwei, drei in Deutschland, die wirklich da auch den Markt da unter sich aufteilen. Die haben dann 1 Million Titel einfach bei sich im Lager liegen und die drehen sich exakt 1 bis 2 Mal vielleicht im Jahr. Das sieht aus wie eine Riesenbibliothek und das ist auch nicht wirklich einfach automatisierbar. Aber man muss halt sagen, das ist halt irgendwie toll, was man da so sehen kann und die technischen Möglichkeiten sind mittlerweile auch sehr groß in der Buchindustrie. Also da gibt es wirklich gute Dienstleister, die auch ganz tolle Automatisierung da drin haben und dann halt eben auch weiterdenken. Also diese Verbindung, das Ganze, ich sag mal, übergangslos zu gestalten zwischen dem Hörbuch, dann geht es ja weiter in das normale Buch. Ich kann ein Audio, ein E-Reader noch nutzen. Also dass man das halt schön miteinander verbindet, das finde ich halt eben super, dass man da auch wirklich mit der Zeit geht. Und auf der anderen Seite geht es ja noch weiter, dass diese Bücher dann sehr viel auch so Print on Demand auch werden mittlerweile, weil es gibt halt eben die, ich sage jetzt mal, ultra langsam Dreher. Man will sie halt sehen oder lesen. Also möchte sie auch in der Hand haben, aber keiner möchte sich die auf Lager halten. Das heißt, dann gibt es jetzt mittlerweile auch wirklich Print on Demand. Da ist halt der Cover nicht so schön, das Cover ist nicht so schön. Aber ich kann tatsächlich ein Buch, wirklich ein haptisches Produkt in der Hand haben und ja, das ist halt einmalig. Also es wird halt einmal produziert für einen. Natürlich wird es häufiger mal gedruckt, aber es liegt halt eben nicht irgendwo auf Halde, sondern es wird frisch gedruckt. Und dann geht das halt innerhalb von wahrscheinlich einer Woche dann in den Versand rein. Das ist schon toll. Also da hat sich auch viel entwickelt, was da passiert.
Ja, Mensch, Jörg, also man merkt die Begeisterung bei dir, nicht nur für das Thema Logistik, aber auch jeweils für die Produkte, die du dann auch begleiten darfst und durftest. Das macht richtig Spaß. Wir kommen so langsam zum Schluss. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht, da mit dir in deine Welt der Handelslogistik einmal so einen Rundflug zu machen. Vielleicht zum Schluss die Frage, wo geht für dich die Reise hin in der Logistik die nächsten 5 Jahre, vielleicht 10 Jahre, wenn du weiterblicken möchtest?
Tja, das ist natürlich eine gute Frage. Also erstmal gehe ich davon aus, dass ich bei denen mich noch ein bisschen austoben darf. Wir haben ja auch viele Themen noch vor der Brust. Tolles, spannendes Umfeld. Nie einfach. Der Markt ist mit Sicherheit auch zurzeit sehr zerrüttet. Globale Krisen, die da auch auf uns Einfluss haben. Wir müssen zwar nicht in die USA exportieren oder importieren aus der USA Ware, aber trotzdem hat es einen Einfluss auf das Kundenverhalten und das Sicherheitsgefühl der Kunden. Also da hoffe ich, dass ich eigentlich mit denen noch viel machen kann. Und ja, persönlich hoffe ich, dass ich hier am Standort, weil es ja wirklich auch ein Familiengeschäft ist, auch immer die Standortsicherheit noch gewährleisten kann für mich. Dass ich da ein Teil davon bin, dass Avadena längere Zeit hier noch am Standort bleibt. Und die Technologien, die so am Markt sind, die ich mit meinen Kollegen auch entwickelt habe oder kennengelernt habe, hier auch welche einbringen kann, die auch dann, ich sag mal, situativ für uns sinnvoll sind. Und besonders freue ich mich tatsächlich auf das Thema KI, weil ich glaube einfach, dass da so viel Effizienz drin steckt, wenn man sie gut einsetzt, aber es gilt halt eben auch die richtigen Regeln einzuhalten und einzubauen. Und das ist, glaube ich, die ganz große Kunst, dass ja sowas nicht plötzlich so ein Boomerang wird und was plötzlich gegen einen arbeitet und ich sag mal, einfach ein Einfallstor für, ich nenne es mal, für Hacker ist, dass man so hart an der IT dranhängt, dass man plötzlich sagt, okay, ohne dem Ding geht's nicht mehr, wenn man sich da so abhängig gemacht hat. Aber diese Mischung, die IT und die Menschen da zusammenzubringen und die Menschen wirklich effizienter arbeiten zu lassen, da hoffe ich, dass wir da auch wirklich, das wird mit Sicherheit die nächsten 10 Jahre noch anhalten, da wirklich weiter tolle Entwicklungen haben werden. Aber am Ende freue ich mich halt auf die Menschen, mit denen ich da arbeiten kann. Und das finde ich super, auch Leute auszubilden, weiterzuentwickeln, eigene Leute einzubinden, die jetzt aus der Lehre hier bei Dena vielleicht gestartet sind und jetzt mittlerweile Führungspositionen übernommen haben, die weiterzuentwickeln und auch mal externe Ideen mal reinzubringen, also auch von draußen mal die Leute reinzubringen und diese gute Mischung dann in einem Team zu vereinen, was wirklich auch Spaß hat, miteinander zu arbeiten. Und das muss ich sagen, das ist so mein tägliches, ja, mein Highlight, dass ich einfach sehe, das Team funktioniert gut, man ist so ein bisschen der, ich sag mal, ich sehe mich mehr so als der Torwart, ich passe auf, dass hinten keiner reingeht, aber das Team macht die Punkte vorne. Und das ist das, was mir am meisten Spaß macht, muss ich sagen, mit den Leuten zu arbeiten und dann halt eben auch die Strategie von uns dann umzusetzen und dann eben ein Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein.
Ja, das merkt man auf jeden Fall, dass dir das Spaß macht. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, deine Energie und deine Inspiration in der Logistik und der Handelslogistik. Für diejenigen, die sagen, Wahnsinn, Jörg, das sind so viele Themen, da möchte ich unbedingt mehr erfahren und mich mehr austauschen. Wo erreicht man dich am besten?
Man sieht mich ab und zu mal auf Messen, da bin ich immer gerne, wie gesagt, ich mache gerne mal so Verbandsveranstaltungen mal mit, wo ich dann halt eben auch ein aktiver Teil in so einem Arbeitskreis bin. Das sind Sachen, da kann man mich mit Sicherheit auch schnell mal sehen und erleben. Ansonsten muss man mal nach Rheinland-Lech kommen und kann gerne mal fragen, ob man mal hier ein bisschen mehr über die Logistik erfahren kann. Das ist natürlich für den Norddeutschen etwas weiter weg. Für den Bayern ist das ein Begriff, weil das ist ja die Blumenhauptstadt Bayerns.
Sehr schön. Also dann hat man einen Grund mehr, nach Bayern zu kommen.
Auf jeden Fall. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Viel erfahren heute von dir. Und ja, wir freuen uns auf weitere Impulse, die du dann mit uns teilst zum Thema Handelslogistik. Vielen Dank für heute.
Ja, danke. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und hoffe, dass diese Expertenrunde, dieses Expertenpodium hier wirklich auch einen schönen Anklang findet. Vielen Dank auch nochmal an dich,
Danke.
Pegali.
Danke, bis bald.
Ja, danke.